Wir danken unserem Gott und Vater, dass wir uns auch heute Abend hier wieder versammeln dürfen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu dieser Samstagabendstunde und ganz besonders natürlich unseren lieben Bruder Wolfgang Kernchen. Herzlich willkommen und auch deine Frau, ich habe sie gesehen, sie sitzt da drüben. Herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank, dass du bereit bist und warst, zu uns zu kommen. Ich glaube, du fährst auch immer mit dem Auto. Und wir sind auch dankbar, dass dich der Herr heil hierher gebracht hat. Es ist alles nicht selbstverständlich. Also ganz herzlichen Dank für deinen Dienst und herzlich willkommen. Wir wollen diese Abendstunde mit einem Lied beginnen. Mit einem Lied aus dem blauen Liederbuch. Ich denke, die sind zum Teil schon ausgeteilt worden. Das Lied 106, Danket dem Herrn. Hat 5 Strophen, wir wollen alle 5 singen. 106, alle Strophen. Entschuldigung, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Strophen hat es. Ja, Vater, jetzt haben wir dich im Lied gelobt und wir wollen es jetzt auch noch einmal mit Worten tun. Wir wollen dich loben wegen deiner großen Taten, wegen auch der großen Taten, die du für uns, für jeden von uns getan hast in deinem Sohn Jesus Christus. Du hast diesen Sohn, deinen Sohn, deinen geliebten Sohn in die Welt gesandt und er musste für uns in den Tod gehen. Und wir danken dir dafür, dass du das vorbereitet und durchgeführt hast. Und Herr Jesus, dir danken wir dafür, dass du das getan hast. Und wir durften es auch erfassen, hören, erfassen, annehmen, dankbar annehmen. Vater, wir danken dir für diese Güte und Gnade, die wir erleben durften. Eine große Güte und Gnade, die wir nicht fassen können. Aber wir wollen dir dankbar sein und wir wollen dich dafür loben. Wir danken dir auch dafür, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass es möglich ist und dass es Brüder gibt, die dein Wort weitergeben. Und wir bitten dich, segne diese Brüder, segne auch den Wolfgang für heute Abend. Sprich du durch ihn zu uns. Gib du ihm die rechten Worte, die du gesagt haben möchtest, und schenke du uns ein offenes Ohr. Tu das hinweg bei uns, was uns belasten möge, was uns vielleicht die Woche über in Beschlag genommen hat, sodass wir jetzt frei werden dürfen durch deine Gnade, um auf dein Wort zu hören. Und schenke es, dass wir es in rechter Weise hören können, dass es auch in uns eindringt, und dass es in uns Gestalt gewinnen möge. Und Vater, wir wollen so jetzt diese Stunde dir ans Herz legen. Sprich du zu uns, wir wollen hören. Amen.
Amen.
Ihr Lieben, an Bekanntgaben gibt es nicht viel, Aber es gibt doch eine, nämlich die, dass es unserem Herrn und Gott gefallen hat, unsere Hilde Kessler in dieser vergangenen Woche zu sich zu nehmen. Ich denke, die meisten haben schon gehört, es war am Donnerstag, denke ich, gegen Mittag, glaube ich, dass Hilde verstorben ist. Die Beerdigung ist am kommenden Dienstag auf dem Pasinger Friedhof. Ich denke, wer möchte, wer die Zeit hat, ist herzlich eingeladen. Umso auch für ihren Neffen ein Zeichen zu geben, ein sichtbares Zeichen, dass die Hilde nicht allein war, sondern dass sie in unserer Gemeinde war. Sie war viele Jahre in dieser und in der Vorgängergemeinde. Also wie gesagt, Beerdigung am kommenden Dienstag, 10, bitte? Uhrzeit noch? Ja, 10.30 Uhr. 10.30 Uhr am Vormittag. Dann möchte ich jetzt schon hinweisen, bitte? Dann möchte ich jetzt schon hinweisen, dass nach dieser Abendstunde die Möglichkeit zum Beisammensein besteht, dass man sich austauschen kann. Man kann ja auch über das Wort, das man gehört hat, sich austauschen. Es muss ja nicht immer das Wetter sein. Und man kann sicherlich auch den Wolfgang etwas fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat oder wenn man vielleicht irgendwo anderer Meinung ist. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber mir geht es so, dass ich dankbar bin, wenn mir jemand sagt, dass es anders sieht. Und besonders dankbar, wenn er es auch anhand der Schrift begründen kann, nicht nur einfach so. Und ich denke, dem Wolfgang geht es auch so, er nickt jedenfalls. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr nachher euch gerne an ihn wenden. Und wir wollen noch ein bisschen zusammen sein. Und damit wir während dieser Zeit nicht verhungern oder verdursten, wurde, habe ich gesehen, auch schon was vorbereitet im Nebenraum. Dann möchte ich für morgen einladen, da sprichst du noch einmal zu uns, morgen zu unserer regulären Versammlung um 10 Uhr. Gibt es sonst noch etwas bekannt zu geben? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann wollen wir uns hinführen lassen in die Wortverkündigung. Wir wollen aufschlagen, soweit wir unsere Bibel dabei haben, Hebräer, das 10. Kapitel, Hebräer 10. Und da will ich die Verse 19 bis 25 lesen. Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Soweit die Verse und nun darf ich dich, Wolfgang, bitten.
Ja, das ist schön, dass wir zusammen sind, liebe Geschwister. Ich möchte auch alle noch herzlich grüßen. Meine alte Krankheit, meine Bronchien. Hoffentlich werden sie nicht stören. Das Wort, das unser Bruder vorgelesen hat, könnte man nennen, ein Dienst der Ermahnung, ein Dienst der Ermunterung. Er hat drei Hauptgedanken. Der erste Gedanke ist, was wir haben, unsere Heilsgrundlage. Der zweite Gedanke, was wir sollen, unsere Heilsmöglichkeiten, haben wir gehört dreimal, so lasst uns des Glaubens, das lasst uns der Hoffnung, das lasst uns der Liebe. Und da gibt es noch einen dritten Punkt, das wäre dann, wie wir es vermögen, die Heilsmittel, die Gott uns dazu gibt. Ich werde sicherlich nur bei dem ersten Punkt bleiben. Die Heilsgrundlage, was wir haben. Da ist dieser große und wunderbare Gedanke, wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Allerheiligste auf dem neuen und lebendigen Wege, den er uns eingeweiht hat. Haben wir es noch einmal gewagt, im Glauben, im Geist, auf diesem Wege hineinzugehen in das Allerheiligste. Man müsste einmal erst ins Alte Testament hineinsehen, besonders 3. Mose Kapitel 16 lesen. Ich will das jetzt nicht lesen, sondern nur kurz erwähnen. Da wird uns berichtet, wer in das Allerheiligste gehen durfte. Der Vorhof war für alle, das Heiligtum für Leviten, besonders die Priesterschaft, und das Allerheiligste, wie geht es da weiter? Nur einmal im Jahr und nur der hohe Priester. Und ihr müsst mal lesen, 3. Mose 16, was der gute hohe Priester alles beachten musste. Kleider ausziehen, umziehen, waschen und so weiter und so weiter. Es war also ein anstrengender Tag, rein äußerlich. Aber viel schwieriger war es für den hohen Priester. Er ging in die heilige Gegenwart Gottes. Und oft war er tief berührt von seiner Unwürdigkeit. Und sie wussten sicherlich, wie es den beiden Söhnen vom ersten hohen Priester ergangen ist, als sie fremdes Feuer in das Heiligtum Gottes brachten. Sie bezahlten es mit dem Leben. Ich habe gelesen, dass ein hohen Priester so schwierig war, an diesem Tage in das Allerheiligste zu gehen. Er hatte Angst, die Heiligkeit Gottes könnte ihn treffen, er fällt um und dann liegt er im Allerheiligsten und da muss er ein ganzes Jahr liegen bleiben, bis nächstes Jahr der andere hohe Priester in das Allerheiligste eintreten darf. Wisst ihr, was der gemacht hat? Da hat sie einen Strick um den Knöchel, um den Fessel gebunden. Und das Strickende lag draußen für den Fall, dass Gott ihn so treffen würde, dass man ihn doch herauszieht, dass er nicht ein ganzes Jahr dort liegen muss. Und den Gedanken muss man haben, liebe Geschwister. Wir haben Freudigkeit, Freimütigkeit zum Eintritt in das Allerheiligste. Aber wie? Wie? Auf dem neuen und lebendigen Wege. Wir werden also bei dem ersten Teil bleiben. Ich habe den Abschnitt auch gewählt, besonders für euch junge Leute, aber auch für euch, dass wir Freude an der Bibel bekommen. Freude an der Bibel, dass wir die Bibel nicht nur daheim liegen haben, sondern dass es uns das liebste Buch ist zu lesen. Als ich mich innerlich vorbereitete, fiel mir etwas von der Gefangenschaft ein. Ich kam dann in ein Lager. Gott hat mich gleich von der ersten Stunde an berührt, ein Jahr später in ein anderes Lager. Und hatte gleich eine Begegnung mit Brüdern. Und das war ein Erlebnis. Zwei Ältere und ein Junger, so ähnlich wie ich, Heinz Schumacher. Und dann saßen wir abends zusammen. Da die beiden älteren Brüder, kannte sie ja inzwischen, der eine verheiratet, daheim die Frau, die Kinder. Und er in der Gefangenschaft. Und plötzlich sagte der Mann Folgendes. Große Baracke, da saßen sie nach Feierabend, haben sie unterhalten. Ich freue mich wie ein König. Ich bin erschrocken. Die anderen haben alle geschimpft über die Gefangenschaft. Und der freut sich wie ein König. Ich habe ihn angeschaut. Ich habe gedacht, ja, kein König kann sich mehr freuen wie der. Das sah man an seinem Angesicht. Und da habe ich gedacht, oh lieber Gott, warum freut er sich so? Und da ging mein Blick runter und da lag die aufgeschlagene Bibel. Er studierte gerade den Römerbrief. Ich weiß nicht, welche Stelle es war. Die hat ihn so gepackt, hat sich nicht um die anderen gekümmert. Ich freue mich wie ein König. Dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe hier in der Gefangenschaft schon eine Bibel gekriegt, Luther-Übersetzung. Dann habe ich noch ein Neues Testament bekommen, die Zürcher Übersetzung. Da sollte ich dann feststellen, wie kernig die Luthersprache ist. Und ich habe beide nicht gelesen. Mal geblättert. Aber da dieses Wort, da freut sich einer wie ein König, wegen der Bibel. Und da habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt möchte ich mich wenigstens freuen wie ein kleiner König. Jetzt fange ich an, die Bibel zu lesen. Und es kam eine wirkliche Freude in mein Herz. Und das möchte ich euch allen wünschen, dass ihr Freude am Wort Gottes habt. Und wenn man das Wort Gottes kennenlernt, dann merkt man, es gibt keinen größeren Schatz als dieses Buch. Aber da muss man einen Umgang haben mit der Bibel. Man muss bleiben im Wort Gottes. Ich denke an das Wort Jesu. Er hat gesagt, das habe ich zu euch geredet. Warum? Auf dass eure Freude vollkommen sei. Völlige Freude, wenn man die Bibel liest. Also, ich fange an. Wir haben also Zutritt in das Allerheiligste. Auf dem neuen und dem lebendigen Wege. Den Gedanken, den der Schreiber vom Hebräerbrief hier nimmt, ist ja die Stiftshütte, Luther, oder Elberfeld, das Zelt der Zusammenkunft. Und nun staunt man, wie viel Weisheit Gott in dieses Alte Testament hineingelegt hat, dass es wirklich stimmt, was Paulus geschrieben hat an die Römer, Evangelium Gottes zuvor verheißen. Wenn du zum ersten Mal das Alte Testament liest, dann sagst du, ich finde kein Evangelium. Ja, bleib nur im Wort, bleib nur im Wort. Bitte den Herrn um Erleuchtung, such dir treue Brüder, die dir das Wort sagen. Du kommst hinein und man freut sich, man kommt in Staunen. Kurz etwas über die Stiftshütte. Ihr kennt es vielleicht alle auswendig, am liebsten würde ich euch ein Bild zeigen. Stiftshütte, 100 Ellen lang, 50 Ellen breit, 5 Ellen hoch. Ringsherum eingefasst in weißes Leinwand. Die weiße Leinwand, Bilder der Gerechtigkeiten der Heiligen. Festgehalten in 60 Säulen, die ringsherum sind. Ich will jetzt auf die ganze Symbolik nicht eingehen, aus Akazienholz und so weiter. Aber die Zahl 60 hat mir so gefallen, aus folgendem Grund. Karl Geiger erzählte mir mal, er schrieb einen Artikel und plötzlich stand der Satz da, Freude ist erfülltes Menschsein. Er stockt und sagt, Karl, stimmt das, was du geschrieben hast? Freude erfülltes Menschsein? Da kam ihm folgender Gedanke. Wenn das stimmt, dann müsste die Freude 60 Mal im Neuen Testament stehen. 6 die Zahl des Menschen, 10 die Zahl der Fülle, 6 mal 10 ist 60. Er nimmt seine griechische Konkordanz und zählt 60 Mal im Neuen Testament. Und da sagt der Karl, jetzt bleibt der Satz stehen. Freude ist erfülltes Menschsein. Die Bibel führt uns dahin. Wäre also eins mal schon von den Zahlen. Also ringsherum 300 Ellen, alles in weiß, bis auf den Eingang. Da ist eine Tür, die ist 20 Ellen breit. Auch da die Zahl wieder ganz wunderbar. 20 ist 2 mal 10. 2 ist die Zahl des Sohnes und 10 ist die Zahl der Fülle, haben wir schon gehabt, nicht? Kennt ihr das Wort Jesu? Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie das Leben, wie? In ganzer Fülle haben. Aha. Stimmt, wunderbar. Aber nun ist Folgendes. Alles ringsherum weiß. Und nun ist die Tür in vier Farben. Warum vier Farben? Wir haben die vier sehr oft in der Bibel. Ich will mal auf eins hinweisen. Schon auf der ersten Seite der Bibel, die Schöpfungstage. Die ersten vier Schöpfungstage hat Gott geschafft. Und die weiteren drei Schöpfungstage, da wurden dann die Tage und das, was Gott geschaffen hat, gefüllt. Wurden die Tiere geschaffen und so weiter, der letzte Mensch. Vier und drei. Da haben wir immer gelernt, ihr jungen Leute, von Anfang an, vier und drei ist eine wichtige Zahl. Vier ist die Allseitigkeit. Wir haben vier Himmelsrichtungen. Die Zeit wird eingeteilt in Viertelstunden und so weiter. Können wir weitergehen mit der vier. Und die drei ergibt sieben. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Wenn wir in unserem Irdischen mit Gott in Verbindung kommen, treten wir ein in die Vollkommenheit. Ein wunderschöner Weg. Vier und drei. Also, wir haben die vier. Vier Farben. Ich möchte noch ein paar Zahlen von der vier nennen. Fangen wir an. Gleich in der Schöpfungsgeschichte. Da kennen wir alle das Paradies. Paradies steht nicht da, sondern ein Garten. Genau ist es so, da war das Erdland. Dann gab es einen ganz bestimmten Bezirk, der hieß Eden, Wonneland Eden. Und in Eden war noch ein Garten, den Gott angelegt hat für den Menschen. Und da sagt die Bibel, da war ein Strom, der bewässerte diesen Garten. Und als dieser Strom dann hinausgeflossen ist, aus diesem schönen Garten Gottes, aus dem Wonneland Eden, dann teilte sich der Strom in vier Ströme. Warum gerade vier? Wir denken an den Sohn Gottes. Er ist dieser wunderbare Strom des Lebens. Als er auf Erden kam, haben wir einen Bericht bekommen über den Herrn. Wie? Wie viele Evangelien haben wir? Vier. Vier Ströme, vier Evangelien. Wir hatten mal einen Mann in unserem Hauskreis, der sagt, vier Evangelien ist ja furchtbar. Man sollte die alle zusammenfassen, da steht dann alles drin, dann haben wir es. Nein. Gott hat in göttlicher Weisheit uns vier Evangelien gegeben, weil jedes Evangelium einen ganz bestimmten Zug Jesu herausstellt. Dann begegnen uns in der vier lebendige Wesen. Die sind im Heiligtum Gottes. Sollte uns interessieren, wer diese vier lebendigen Wesen sind und ob das auch einen Sinn hat. Und jetzt hier an dieser Tür haben wir vier Farben. Wie heißen die vier Farben? Roter Purpur, blauer Purpur, Karmesin und weißer Byssus. Vier Farben. Hat alles einen inneren Zusammenhang, gehört alles zusammen zu der gewissen Harmonie unserer vier Evangelien. Zunächst einmal das eine. Es gibt nur eine einzige Tür in das Heiligtum hinein. Es gibt nur eine einzige Tür, durch die man hindurchgehen kann, um einmal in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nur eine Tür. Wir kennen den, der gesagt hat, wie? Ich bin die Tür. Dann geht's weiter. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Ich habe immer früher gelesen, der ist gerettet. Nein, der wird gerettet. Das merkst du, wenn du reintrittst, wie es weitergeht. Dann verstehst du die Worte Jesu, der wird gerettet. Und dann, wie wichtig die Worte, die der Herr sagt, ich bin die Tür. gibt noch andere Worte, die der Herr gesagt hat. Ich bin das Brot und so weiter. Könnt ihr euch erinnern, gibt es eine Szene, da ist der Herr mit Pharisäern und Schriftgelehrten zusammen. Und da als er einmal diese Worte sagt, ich bin, da hoben sie Steine auf und wollten ihn steinigen. Warum? Ihr kennt die Stelle, als der Mose die Gottesoffenbarung hatte, den göttlichen Auftrag bekam. Und dann hat er gefragt, was ist dein Name? Was soll ich den Leuten sagen? Da kam die göttliche Antwort, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Sage, ich bin, hat mich gesandt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer bedeutet hat, dass plötzlich ein Zimmermann dasteht und sagt, ich bin, sie hoben Stein auf. Das ist Gotteslästerung. Du bist ein Zimmermann, aber doch nicht der Sohn Gottes. Sie haben ihn nicht erkannt. Also wer durch die Tür eingeht, wird gerettet werden. Wir haben also Freimütigkeit zum Eintritt in das Allerheiligste. Noch einmal auf dem neuen und lebendigen Wege. Man hat immer gefragt, was ist ein neuer Weg? Was ist ein lebendiger Weg? Die Antwort ist sehr einfach. Denk an Herrn Jesus. Er ist der Weg, er ist das Leben. Und wenn es etwas wirklich Neues gibt, dann bei ihm. Er ist es. Und wenn wir jetzt diesen Weg einmal beschreiten wollen, zunächst noch einmal die vier Farben uns ansehen, den Weg beschreiten wollen, dann kann es eben nur gehen, nicht nach unserer Vorstellung, so möchte ich es machen, so wird der liebe Gott zufrieden sein. Nein, achte auf das, was geschrieben ist und gehe diesen Weg. Wer durch die Tür eintritt, wird gerettet werden. Noch einmal zu den vier Farben in Beziehung zu den vier Evangelien. Da ist halt zuerst der rote Purpur. Zu welchem Evangelium würden wir den roten Purpur wählen? Keine Antwort? Na, denken wir im Herzen drüber nach. Ich will es euch sagen. Das Matthäus-Evangelium. Der rote Purpur ist die Farbe der Könige. Und Jesus ist der König der Könige. Wie fängt das Matthäus-Evangelium an? Buch des Geschlechtes Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Königs, des Sohnes Abrahams. David wird zuerst genannt. Und dann kommen die ganzen Könige. Dann lesen wir weiter im Matthäus-Evangelium. Da steht das Wort, da kommen die Weisen aus dem Morgenland und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Das steht in keinem anderen Evangelium, da steht nur im Matthäus-Evangelium. Jesus wird hier gezeigt als der König der Juden, der König Israels. Wie stark das Matthäus-Evangelium auf die Juden ausgerichtet ist, vielleicht ein oder zwei Worte noch dazu. Da kam ja einmal eine Frau zu ihm und wollte, dass der Herr sich ihrer erbarmt und die Tochter heilt. Was hat der Herr gesagt? Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Hart. Matthäus-Evangelium steht in keinem anderen Evangelium, steht nur Matthäus-Evangelium. Wir merken, wie weise alles geordnet und gerichtet ist. Könnt ihr noch mehr sagen? Geht zum zweiten. Der blaue Purpur. Zu welchem Evangelium würde man das jetzt rechnen? Ach, ich müsste noch nennen, von den vier lebendigen Wesen zum ersten, zu dem roten Purpur. Da hatten wir ja den König gesehen, nicht? Da gibt es bei den vier lebendigen Wesen einen Löwen, nicht? Und den Löwen nennt man den König der Tiere, nicht? Stimmt alles. Also blauer Purpur. Blau ist die Farbe des Himmels. Es muss es ein Evangelium geben, das in besonderer Weise vom Himmel herab zu uns gekommen ist. Da gibt es nur ein Evangelium und das ist Johannes, nicht? das Johannesevangelium. Wie fängt es an? Kein Geschlechtsregister. Wie fängt es an? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alles war durch dasselbe und ohne dasselbe war doch nicht eines, das geworden ist. Das ist das Johannesevangelium. Die Ich-Bin-Worte, die ich erwähnte, stehen nur im Johannesevangelium. Ich bin. Das ist der König Israels. Von den vier lebendigen Wesen wird der Adler zugerechnet. Der Adler ist der einzige Vogel, der steil hinauffliegt und in die Sonne hineinschauen kann und von oben herab alles sieht und sich steil herabwerfen kann, fliegen kann und so sein Wesen hat. Wäre noch viel zu sagen über die ganze Herrlichkeit dieses Evangeliums. Dann kommt der weiße Byssus, ein Bild für die Reinheit, und zwar für die Reinheit des Menschensohnes. Wenn wir jetzt das Geschlechtsregister im Lukas-Evangelium ansehen, was finden wir da? Es geht von dem Sohne Gottes durch die ganze Geschlechter durch bis zum Adam. Hier wird die ganze Menschheit erfasst. Hier sehen wir den Menschensohn, der die ganze Menschheit vertritt. Wenn man da das Evangelium wieder durchlesen würde, ist nicht nur das Geschlechtsregister so wichtig. Da ist auch das wichtig, was der Engel Gabriel der Maria sagte. Darum wird das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und das war ja das, was im heißen Ring damals erkannt wurde. Wahrer Sohn und wahrer Gott. Beides in diesem herrlichen Evangelium. Und dann hatten wir gesehen, Matthäus-Evangelium, da sendet der Herr 12 Jünger aus und sagt den 12, geht nur zu den verlorenen Stämmen des Hauses Israel. Immer wieder auf Israel ausgerichtet. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, sendet der Herr auch 12 aus. Und dann geht es ins 10. Kapitel und da steht plötzlich, da nahm der Herr 70 weitere Jünger und sandte sie. Und 70 ist in der Zahl der Bibel die Zahl der Nation, wie Gott sie sieht. Da brauchst du nur mal, da ist ein Dokument, das die Bibel hat. Einmalig gibt es in der ganzen Weltliteratur nicht. Kapitel 10, die Aufschlüsselung der ganzen Menschheit. Von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham, Japhet. Und sind sie alle aufgeführt? Und wenn du alle zusammenzählst, kommst du genau auf die Zahl 70. Die Zahl der Völker Gottes. Eben das Wunderbare, das siehst du im Lukas-Evangelium. Und darum hast du im Lukas-Evangelium die Geschichte von dem verlorenen Sohn nur im Lukas-Evangelium. Und schon manche hat gesagt, würden wir vom Herrn Jesus nur dieses Gleichnis haben von dem verlorenen Sohn, er wäre unsterblich. So tief ist doch diese wunderbare Geschichte von dem einen Verlorenen, der wieder heimkehrt. Ja, dann haben wir nur noch das 4. Evangelium, da wisst ihr schon, wohin es gehört, das Karmesin. Ja, zum Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium sehen wir in besonderer Weise Jesus als den Knecht Gottes. Nur ganz kurz etwas dazu. Suchst du ein Geschlechtsregister bei Markus, findest keins. Haben die alten Brüder schon mal gesagt, wenn du einen Knecht einstellst, da fragst du nicht nach einem Geschlechtsregister. Anders ist, wenn du einen König hast. Und dann lesen wir in allen Evangelien, dass der Johannes der Täufer gesagt hat, er ist nicht würdig, die Sandalen des Herrn zu lösen. Der Markus sagt das Gleiche, aber er sagt es anders. Ich bin nicht würdig, gebückt, ihm die Sandalen zu lösen. Ein Diener bückt sich. Spürt ihr, wie genau, wie schön unsere Bibel ist, wenn man sie kennt? Wunderbar. Von den lebendigen Wesens habe ich vergessen. Beim Lukas-Evangelium, da steht der Mensch, eins von den vier lebendigen Wesen, weil ja da der Menschensohn uns gezeigt wird. Bei dem Karmesin, da steht der Stier, Markus-Evangelium, ein Arbeitstier. Hier wird uns der Herr gezeigt als der Knecht. Ein Gedanke noch dazu. Das Wort im Griechischen heißt es Eutis, wird mit sofort oder alsbald übersetzt, kommt im Neuen Testament 51 Mal vor und davon im Markus-Evangelium 41 Mal. Dreiviertel Mal. Nur im Markus-Evangelium. Von einem Knecht erwartet man, dass er den Auftrag des Herrn wann ausführt? Sofort. So, das war die Tür. Wenn wir durch die Tür eingehen, der wird gerettet werden, er wird aus- und eingehen, er wird Weide finden. Er wird gerettet werden. Es ist wichtig, dass wir einmal durch die Tür eingehen. Dass wir die Evangelien lesen und den Sohn Gottes kennenlernen. Wenn wir nun durch die Tür durchgegangen sind, was steht als erstes da im Vorhof? Das ist der Brandopferaltar. Evangelium zuvor verheißen. Was sehen wir? Christus, das Lamm Gottes. Hier haben wir diese wunderbare Botschaft, dass der Vater bereit war, sein Liebstes, seinen Sohn hinzugeben. Ihr kennt alle das Wort auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern errettet werden. Wir machen uns zu wenig Gedanken, was das für den Vater bedeutet hat. Es gibt Jesaja 53 im Alten Testament. Da sehen wir Jesus als den Gekreuzigten, als den Sterbenden. Und da steht das Wort, Gott gefiel es, seinen Sohn zu zerschlagen. Wenn du das Wort einmal erfasst, es erschüttert dich. Aber da kannst du nur das Wort dazusetzen, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dich und mich. Also, dass er bereit war, das Höchste zu geben. Darum der Brandopferaltar, jetzt müssen wir wieder über das Material sprechen, ist aus Erz oder genau gesagt ist Akazienholz mit Erz überzogen. Holz für den Menschen, Erz ein Bild fürs Gericht. Der Mensch wird gerichtet, der Mensch kommt ins Gericht. Nun kam Jesus und hat alles Gericht auf sich genommen. Und da ist diese wunderbare Botschaft. Man kommt aus dem Gericht heraus. Man kommt aus der Gefangenschaft heraus. Die Bibel sagt, wir waren alle Gefangene Satans. Wir waren alle Gefangene der Sünde. Wir waren alle Gefangene des Todes. Und darum kam der eine. Und Gott hat nur einen Sohn. Der eine kam und hat dieses wunderbare Opfer vollbracht, dort auf Golgatha. Sehr gibt es noch viel zu sagen über das teure Blut, das dort geflossen ist. Zu unserer Vergebung, um uns zu lösen, um uns zu rechtfertigen, um uns Frieden zu geben, um uns die Heiligung zu schenken, den Loskauf. Und durch dieses Blut haben wir Zugang zum Vater. Wenn man jetzt einmal das erleben darf, was Jesus für uns getan hat Und wir nehmen dieses Opfer Jesu für uns ganz persönlich an. Alle Sünde vergeben, alle Schuld vergeben, gerechtfertigt, befreit von allen Bindungen. Da meint man, jetzt können wir doch sofort in das Heiligtum Gottes eintreten. Evangelium Gottes zuvor verheißen. Nach dem Brandopferaltar kommt noch ein Gerät, bevor man eintreten kann in das Heiligtum. Und was steht da? Steht ein Waschbecken. Und dann ist ganz interessant, das Waschbecken war ganz aus Erz. Aber wer hat das Erz geliefert? Ganz interessant die Geschichte. Da waren viele Frauen, die sich ringsherum gelagert haben, wie die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft gebaut wurde. Und die haben alle so einen Spiegel gehabt. Spiegeln an der Wand. Und alle waren hochpoliertes Erz. Und aus diesem Erz wurde das Waschbecken hergestellt. Hat uns viel zu sagen. Wenn jemand wissen will, wie er beschaffen ist, dann muss er einen Spiegel sehen. Manche gucken sehr gerne den Spiegel dann an. Ich weiß noch, mein Bruder, wenn er aus dem Haus rausgegangen ist, ich glaube, 4 oder 5 Spiegel gab es insgesamt, er hat keinen vergessen. Kleine Geschichte dazu. Ein Missionar kam nach Afrika. Sein Vorgänger sagte ihm, wenn du hinkommst, nimm verschiedene kleine Geschenke mit. Mit Geschenken schaffst du dir immer Freunde. Du musst bei dem Häuptling anfangen, nimm für ihn und seine Frau ein Geschenk mit. Gut, er kam hin, machte seinen Antrittsbesuch. Ja, was sollte er der lieben Frau des Häuptlings schenken? Er hat ihr einen Spiegel geschenkt. Jetzt guckt diese Frau zum ersten Mal in den Spiegel und wird ganz böse. Was hast du mir gegeben? Da ist ja ein hässliches Weib drin und ich bin doch eine Schönheit. Ach ja, wenn man nicht in den Spiegel reinsieht, dann hält man sich für eine Schönheit, nicht? Aber wenn man in den Spiegel hineinsieht, jetzt geistlich gesehen, das Buch ist ein Spiegel, nicht? Und wenn man da hineinsieht, da sieht man, oh nein, ist doch anders. Es ist doch anders. Und dann ist man froh, dass es ein Waschbecken gibt. Wir kennen alle die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Wie war das? Da standen 6 Krüge. Wozu waren die da? Zur Reinigung. Die hätten also Wasser haben müssen. Die waren aber alle leer. 6 hat wieder etwas zu sagen. Zur Reinigung 6 Krüge. Ich habe in die Bibel hineingeschaut und habe gefunden im Neuen Testament, Gott hat 6 Möglichkeiten, die er uns anbietet, dass wir uns reinigen. Ich will sie nur ganz kurz nennen, ohne groß etwas darüber zu sagen. Apostelgeschichte 15, Vers 19. Er reinigte durch den Glauben ihre Herzen. Wenn ein Mensch durch die Tür eintritt und anfängt zu glauben, dann reinigt Gott unsere Herzen durch den Glauben. Wir merken etwas von der Wichtigkeit des Glaubens, Geschwister. Wäre viel zu sagen. Die zweite Möglichkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Ein wunderbares Wort. Gott ist treu und gerecht. Müsste es nicht heißen, er ist treu und barmherzig? Ja, das ist er. Aber er ist gerecht. Warum? Sein Sohn hat für uns alle bezahlt. Er hat das Opfer gebracht dort auf Golgatha. Darum ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, wenn wir unsere Sünde bekennen. Ein drittes. Er reinigt uns durch Absonderung. 2. Timotheus 2, Vers 21. Da wird ein großes Haus genannt mit vielen Geräten, vielen Gefäßen, der einen zur Ehre, der anderen zur Unehre. Wenn wir uns von diesen wegreinigen, dann werden wir ein Gefäß sein in seiner Hand zu seiner Ehre. Also es gibt alte Gewohnheiten, die muss man einmal lassen, absondern. Reinigung. Ein weiteres Wort. Er reinigt uns durch das Wort. Immer wenn wir das Wort lesen, das Wort hören und nehmen es im Glauben an, geschieht eine Reinigung in unserem Leben. Deswegen hat Paulus so recht. Wie heißt es? Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Muss jeder selbst feststellen, was reichlich ist. Ein fünftes, Gehorsam. Er reinigt durch den Gehorsam unsere Herzen. Es gibt immer einen Ertrag, wenn wir uns reinigen. Hier zum Beispiel zur ungeheuchelten Bruderliebe. Man kann Bruderliebe heucheln. Man kann aber auch Bruderliebe leben. Geht auf dem Wege des Gehorsams. Das ist Wunderschönes, wenn wir das erleben dürfen. Und das sechste, er reinigt uns durch Hoffnung. Da gibt es dieses wunderbare Wort 1. Johannes 3, Vers 3, also 1 bis 3 müsste man lesen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, der reinigt sich gleich, wie er rein ist. Ich habe das immer zuerst gelesen auf den Sohn Gottes. Wenn du die Stelle genau ansiehst, dann ist es Gott. Dann reinigen wir uns so, wie Gott rein ist. Ein gewaltiges Wort, Geschwister. Was sollen wir dazu sagen? Die Hoffnung haben und durch diese Hoffnung gereinigt werden, so hineingenommen werden in das Leben Gottes. Dann können wir es verstehen, Geschwister, wenn wir diesen Weg gegangen sind, durch die Tür zum Brandopferaltar, Christus, das Lamm Gottes, zum Waschbecken. Er ist unsere Reinigung, er ist unsere Heiligung. Dann darf man eintreten in das Heiligtum. Müssen wir jetzt auch wieder sagen, die Größe und so weiter, wie alles gestaltet ist. Von wieder ein Eingang in den gleichen vier Farben, 5 Säulen und etwas ganz Wunderbares. Die Säulen sind immer aus Gold. Alles im Heiligtum ist aus Gold. Aber die ersten Füße, die sind aus Erz. Man hat immer gemeint, im Heiligtum müsste alles aus Gold sein. Nein, die Füße sind aus Erz. Das ist eine tiefe Botschaft. Erz ist ein Bild des Gerichtes. Man kann in das Heiligtum Gottes nur eintreten, wenn man gerichtet ist. Und wenn wir uns selbst richten, wie geht's weiter? Dann werden wir nicht mehr gerichtet werden. Und dann treten wir ein in das Heiligtum. Im Heiligtum haben wir 3 Geräte, die Gott angeordnet hat. Schaubrottisch, den Leuchter, den Räucheraltar. Müsste noch sagen, darüber sind ja 4 Decken, nicht? Die unterste Decke wieder in den 4 Farben, dann aber nicht in Wirkearbeit, sondern in Weberarbeit, mit Cherubim drin. Darüber kommt weißes Ziegenhaar an der Decke, dann kommt rotes Leder und dann kommt Dachsfell drüber. Von außen sieht man nur das Dachsfell. Nicht schön, unansehnlich. Aber wenn man hineingehen darf, dann sieht man die Herrlichkeit. Und darum geht es ja, dass wir eintreten in die Heiligkeit Gottes, dass wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Dass wir von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und durchdrungen werden. Also der Schaubrottisch, die Nahrung, die Speise. Wir denken an die Worte Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Er ist das Brot Gottes. Er ist das Brot, das Gott sättigt. Und das bietet Gott uns an. Möchtest du es? Hier ist es. Wir müssen es nur essen. Dann kommt der Leuchter. Man kann den Leuchter sowohl auf den Heiligen Geist deuten, die sieben Arme, die siebenfachen Benennungen des Heiligen Geistes, die wir in Jesaja 11, Vers 2 haben. Aber wir bleiben aber bei Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Nur er. Und dann kommt sein Nachsatz. Wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern bleiben. Kann nicht. Sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dann merken wir etwas, wenn wir eintreten dürfen in das Heiligtum. Und wenn wir Jesus nun erleben, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist unsere Nahrung, er ist unser Licht. Und der Räucheraltar, ein Bild für das Gebet. Im Alten Testament, Psalm 109, Vers 4, da sind viele wunderbare Weissagungen von Jesus in diesem Psalm. Da steht ein Wort, die Bibel gibt so wieder, ich aber bin stets im Gebet. Da hat man einige Worte dazugefügt. Im Grundtext stehen sie nicht drin. Im Grundtext heißt es, ich aber bin Gebet. Ich aber bin Gebet. Und lese mal die Evangelien und studiere einmal, wie der Herr immer und immer wieder im Gebet war. Dann verstehst du die Worte, ich bin Gebet. Und dann mögen wir daran denken, dass wir zwei schöne Worte haben. Stehen im Hebräer 9,24, Römer 8,34. Wo wir sehen dürfen, was macht der Herr jetzt? Eines davon, er verwendet sich für uns im Gebet. Hat manche vielleicht schon das Gebet erfahren, dass Gott oder der Herr dem Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So betet der Herr auch für uns heute, dass wir alle das volle Ziel erreichen. Eintritt in das Heiligtum auf dem neuen und lebendigen Wege. Und dann kommt das Schönste. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Allerheiligste. Das ist jetzt der letzte innere Bezirk von dieser wunderbaren Stiftshütte. 10 Meter lang, 10 Meter breit, 10 Meter hoch. Vielleicht schon eine kleine Abbildung von dem neuen Haus, das Gott dann auf die Erde herabschicken wird, von einer ungeheuren Größe. Man kann es ja in der Offenbarung nachlesen. Da ist Länge, Breite und Höhe eins. Aber eine Dimension sind die ganzen Hochhäuser, die wir jetzt haben, null und nichtig. Gott ist ein weiser Baumeister. Aber nun dürfen wir eintreten in das Allerheiligste. Im Allerheiligsten das eine Gerät. Der Kasten, in dem die 10 Gebote sind. Darauf der Sühnedeckel, der alles bedeckt. Aus dem Sühnedeckel heraus die beiden Cherubin in getriebener Arbeit gebildet. Das müssen großartige Künstler gewesen sein. Und das ist ganz interessant. Dieser Deckel kommt im Alten Testament 27 Mal vor. Das ist 3 mal 3 mal 3, ist 27. Und 27 wäre dann im Neuen Testament die Zahl für die Geheimnisse Gottes. Kommt 27 Mal vor, 20 Mal bei Paulus, 7 Mal darüber hinaus bei den anderen Schreibern. Wir merken, auf dem neuen und lebendigen Wege. Wenn wir diesen Weg, den der Herr uns zeigt, Evangelium Gottes zuvor verheißen, ist so schön. Ich möchte das immer wieder sagen. Das ist alles Evangelium, auch schon im Alten Testament. Wenn wir diesen Weg beschreiten, und in die Gegenwart Gottes kommen können. Ist der Ort der Anbetung, wo man gern sagt und singt, Gott ist gegenwärtig. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Kann man lernen im Allerheiligsten und kann dann auch teilhaben an den Geheimnissen Gottes. Zeit ist um. Die anderen Punkte wollen wir lassen. Wir wollen den ersten Punkt festhalten, was wir haben. Alles im Sohne Gottes. Er ist die Tür. Wer durch die Tür eingeht, der wird gerettet werden. Wir haben dann den Brandopferaltar. Er starb für dich, er starb für mich. Dann kommt das Waschbecken. Wir reinigen uns. Manche denken, wenn das da geschehen ist, dann brauchen wir keine Reinigung mehr. Ich denke dann gern an den König David. Er hat ja einen schweren Fehltritt gehabt. Er hat 2 Psalmen geschrieben, den Psalm 32 und den Psalm 51. Psalm 32, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Die Glückseligkeit der Vergebung, Brandopferaltar. Aber er hat noch den Psalm 51 geschrieben. Wie heißt der? Herr, reinige mich, reinige mich. Und steht ein wunderschönes Wort drin. Ich liebe es sehr. Er betet dann, entsündige mich. Das ist aus dem Alten Testament entnommen, von der Asche der roten Kuh, Entsündigungswasser, dass ein Mensch entsündigt wird. Und das betet der David auch, geschieht am Waschbecken. Ach, liebe Geschwister, dass wir wirklich innerlich ganz frei werden von jeder Schuld. Von jeder, von jeder. Und dann tritt man ein in das Heiligtum. Er möchte uns alles werden. Und dann dürfen wir in das Allerheiligste eintreten. Wir haben Freimütigkeit, Geschwister, zum Eintritt in das Allerheiligste. Aber die Zeit ist schon um. Der Zeit, wenn es ein paar Minuten mehr waren. Ich möchte mitschließen. Ja, dann wollen wir noch zusammen beten. Ach, gütiger Vater, du weißt, was wir heute Abend besprochen haben. Wir haben versucht, in die Herrlichkeit deines Wortes hineinzuschauen. In alles, was schon in deinem Buch, in dieser Urkunde im Alten Testament steht. Alles für unser Heil, alles für unsere Herrlichkeit. Ach, lieber Vater, schenke es mir und schenke es uns allen, dass wir diesen Weg auch gehen, diesen neuen und diesen lebendigen Weg. Danke, Herr, dass du uns alles bist und dass wir uns in deine Hände geben dürfen und dass du uns diesen wunderbaren Weg führst, weil du selbst dieser Weg bist. Lege deinen Segen auf uns alle. Amen.
Wir danken unserem Gott und Vater für sein Wort und dir, lieber Wolfgang, dass du bereit warst, es uns weiterzugeben. Wir wollen zum Abschluss noch einmal unser Liederbuch aufschlagen, das blaue, und das Lied 719 zusammen singen. Das ist eine Antwort oder kann eine Antwort sein. Der Liederdichter hat es hier so formuliert im ersten Satz: Nur mit Jesu will ich Pilger wandern. Nur mit Jesu. Wir haben ja gerade gehört, wer der lebendige Weg ist. 719, ich denke, wir können alle Strophen singen. 1, 2, 3, 5. Ja, ihr Lieben, ich möchte noch einmal hinweisen auf die Möglichkeit, dass wir jetzt zusammen Gemeinschaft noch haben, indem wir uns gegenseitig bestärken dürfen, indem wir auch Fragen stellen dürfen und indem wir in der Zeit, in der wir uns auch äußerlich stärken dürfen. Es ist jeder ganz herzlich eingeladen, noch ein bisschen da zu bleiben. Und für die, die jetzt schon gehen müssen oder nachher, ich möchte Ihnen allen eine gute Nacht wünschen und einen gesegneten Nachhauseweg. Und so er will, können wir uns morgen um 10 Uhr hier wieder treffen. Wiedersehen.